heute ist unser Thema Schießen oder Reden. Das Thema drängt sich geradezu auf, denn nach über einem halben Jahr Krieg werden die Stimmen überall lauter, die für einen Waffenstillstand, für Verhandlungen, einen Kompromissfrieden oder zumindest für ein Einfrieren eintreten, wie zum Beispiel der sächsische Ministerpräsident Kretschmer. Auch unter weniger Prominenten nimmt die Anzahl derer, die diesen Krieg so schnell wie möglich beendet sehen wollen, zu. Eine Friedrich-Ebert-Studie kommt zu dem Ergebnis, dass 62% der Deutschen eigentlich der Meinung sind, dass die Politik der Entspannung, wie sie von Willy Brandt angefangen wurde, auch weitergehen sollte. Das heißt also, die Versuche, diese ganze Politik der Koexistenz der Friedlichen und der Entspannung zu diskreditieren und als von Anfang an falsch darzustellen, die zieht offenbar doch nicht so, wie sich manche denken. Und selbst in der Ukraine gibt es Umfragen, wonach 10% der Bevölkerung oder der Befragten zumindest für einen sofortigen Waffenstillstand sind, selbst um den Preis territorialer Zugeständnisse. Also unser Thema ist ganz aktuell und ich möchte jetzt unser virtuelles Podium vorstellen. Matthias Jochheim ist selbst Vorsitzender gewesen von IPPNW Deutschland, also der Internationalen Organisation von Ärzten und Ärztinnen zur Verhütung eines Atomkrieges. Eine Organisation, die 1985 den Friedensnobelpreis bekommen hat. Matthias ist Allgemeinmediziner und Psychotherapeut und neben seinen Aktivitäten in IPPNW ist er auch aktiv in der ATTAC AG Globalisierung und Krieg. Dann Claudia Heidt. Claudia Heidt ist im Vorstand der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen. Claudia und ihre Organisation sind Experten in Fragen Krieg, Frieden und Militarisierung. Und ich kann nur jedem empfehlen, einmal die Homepage der Informationsstelle aufzusuchen. Er findet dort zu vielen Themen hervorragende Expertise. Außerdem ist Claudia Geschäftsführerin der Linken in Baden-Württemberg. Und last but natürlich not least, Michael Müller. Michael war von 1983 bis 2009 im Bundestag für die SPD und in den letzten 4 Jahren, 2005 bis 2009, auch parlamentarischer Staatssekretär im Umweltministerium. Michael Müller ist Vorsitzender der Naturfreunde Deutschlands und ganz aktuell, er ist Unterzeichner des Aufrufs der SPD-Linken, der in der vergangenen Woche zum Antikriegstag erschienen ist. Die Waffen müssen schweigen. Der ukrainische Botschafter oder noch Botschafter, Melnik, hat zu diesem Aufruf, die Waffen müssen schweigen, gesagt, ich zitiere mal, lieber Gott, ist diese Partei noch zu retten? Ein Modus vivendi mit Russland hieße, die Ukraine den russischen Mörder und Vergewaltiger schergen zu opfern. Zitat Ende. Soweit der ukrainische Botschafter. Aber jetzt zur Sache. Meine erste Frage geht an Claudia Heidt. Ist es unmoralischer Lumpenpazifismus, wenn wir heute für Reden statt Schießen eintreten, wie es ein Kommentator im Spiegel gesagt hat? Wenn wir für eine diplomatische, politische Kompromisslösung dieses Krieges eintreten und gegen Waffenlieferungen? Oder hat Graf Lambsdorff recht, der uns als 5. Kolonne Moskaus bezeichnet? Fordern wir Kiew zur Kapitulation auf? Oder sind Waffenlieferungen jetzt die moralische Pflicht? Und kann ich mir demnächst Aktien von Krauss Maffei erlauben, weil wir sind ja jetzt die Guten?
Danke für diese provokanten Fragen. Aber es sind ja Fragen, denen wir uns alle im Moment stellen müssen. Wir hören diese in unterschiedlichen Formulierungen immer wieder. Also es ist sinnvoll, sich anzuschauen, dass historisch gesehen dieser Vorwurf, 5. Kolonne von wem auch immer zu sein, in jedem Krieg, in jeder Konflikt auftaucht. Und zwar genau an die Menschen gerichtet, die sich weder an die eine noch an die andere Seite orientieren, sondern ganz konsequent auf der Seite der Bevölkerung für Frieden sind. Ich möchte deswegen einen kurzen Exkurs in die Vergangenheit machen. Im Jahr 1915 hatte der Erste Weltkrieg bereits begonnen, sich von einem Angriffs- in einen Stellungskrieg zu verwandeln, in dem dann noch Millionen von Menschen gestorben sind in den folgenden Jahren. Um 1915, Ende April, haben sich in Den Haag über 1000 Frauen getroffen, die damals aus den unterschiedlichsten Ländern, aus verfeindeten Ländern kamen um aus der damaligen Eskalationslogik herauszukommen und Forderungen aufzustellen, die die Welt etwas friedlicher machen sollten. Das, was diese Frauen damals gefordert haben, war nicht unmoralisch, war nicht naiv, sondern das war etwas, was die Welt im Nachhinein zumindest mit guten Ideen vorangebracht hat. Sie hatten damals gefordert, dass es einen ständigen internationalen Gerichtshof geben soll. Übrigens, ihre Forderung war, dass dem wirklich alle Staaten beitreten müssen. Wir wissen ja, dass das heute nicht der Fall ist. Ihre Forderung war, dass wir eine internationale Organisation zur Friedenssicherung brauchen. Auch da haben wir bis jetzt nur Ansätze. Trotzdem ist es sinnvoll, dieser Ansatz, dass man weltweit die Waffenexporte stoppen und zumindest kontrollieren muss. Dass wir eine andere Weltwirtschaftsordnung brauchen, um Imperialismen nicht gegeneinander kollidieren zu lassen. Sie sagten, dass Friedensschlüsse notwendig sind. Übrigens, damals haben sie klar gesagt, ohne territoriale Ansprüche keiner Seite an irgendjemanden. Und sie wiesen darauf hin, dass Frauen Leidtragende von Kriegen auf besondere Weise sind. Sie haben das erste Mal klar gemacht, dass es Massenvergewaltigungen gibt und dass es ein Kriegsverbrechen ist. Diese Frauen haben 1915 im Zeitpunkt, wo Erzfeinde gegeneinander gekämpft haben, wo man durchaus sagen konnte, wer angefangen hat, weil man durchaus sagen konnte, wer Verantwortung für welche ist. Und hat gesagt, keine Schuldigen zu suchen, sondern wir müssen auf Verhandlung setzen. Und wenn uns heute vorgeworfen wird, eben einerseits, wir sind Lumpenpazifisten oder andererseits vorgeworfen wird, wir wären schlichtweg naiv, hätten keine Ahnung davon, wie die Welt eben tickt. Wir müssten uns eben verteidigen gegen Russland, weil sonst marschiert die russische Armee in Berlin ein. Denjenigen müssen wir, glaube ich, umgedreht sagen, dass das, was Sie verkünden, etwas ist, was ich schlichtweg Gesinnungsbellizismus nennen würde. Ihr kennt den Vorwurf des Gesinnungspazifismus, der sich keiner Verantwortung stellt. Was wir aber erleben, ist, dass wir einen moralisch aufgeladenen Bellizismus haben, der die Frage nicht beantworten kann, was kommt, wenn wir in dieser Eskalationslogik weitermachen. Und ich will es an dieser Stelle auch gesagt haben, wenn man es offensichtlich immer wieder sagen muss und weil wir in einer Zeit leben, in der Unterstellungen irgendwie offensichtlich gang und gäbe sind. Aus meiner Sicht gibt es nichts, was diesen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine rechtfertigt. Die Aggressoren sind diejenigen, die sich ins moralische Abseits stellen. Aber dieses moralische Abseits müssen wir, wenn wir Richtung Frieden kommen wollen, überbrücken mit Gesprächsangeboten. Man schließt Frieden ja schließlich nicht mit dem netten Nachbarn nebenan, sondern Frieden schließe ich in der Regel mit relativ unappetitlichen Gegenüber. Und das ist, glaube ich, für diejenigen, die hier anwesend sind, relativ klar, dass die Welt nicht schwarz-weiß ist. Dass übrigens auch die Ukraine nicht schwarz-weiß ist. Dass nicht alle in der Ukraine den Kurs, den Zelensky und der Westen favorisiert, tatsächlich auch unterstützen. Das als Voraussetzung dafür, dass es aus meiner Sicht keine Alternative zu Verhandlungen gibt. Aber der wesentliche Grund, der uns dazu führen sollte, auszusteigen und Angebote zu machen aus dieser Eskalationslogik, in der wir uns im Moment politisch befinden, ist derjenige, dass es absolut offen ist, dass wir nicht wissen, wo diese Eskalationslogik noch enden wird. Wir haben es hier mit Russland mit einer Atommacht zu tun. Und Ukraine selbst ist keine Atommacht. Allerdings wird sie unterstützt von der NATO, die definitiv auch den Erstschlag in ihrer Doktrin mit hat. Es ist mir aber auf jeden Fall ein großes Anliegen zu sagen, dass wir eine Verantwortung haben, Druck zu machen, dass es zu einer Friedenslösung kommt, weil offensichtlich diejenigen, die die Verantwortung haben, sie machen nicht verantwortungsvolle Politik, aber die Verantwortung haben, nicht in Richtung einer Friedenslösung argumentieren. All das, was wir im Moment erleben, sind Eskalationslogiken. Wir hören die Eskalationslogik, Waffenlieferungen, noch mehr Waffenlieferungen, noch stärkere, noch offensivere Waffen zu liefern. Wir hören die Eskalationslogik Sanktionen, noch mehr Sanktionen und noch mehr Sanktionen. Und keine einzige dieser Sanktionen ist konditionalisiert. Also ich habe grundsätzlich ein Problem mit dieser Form der Sanktionen. Aber wenn man daran glauben sollte, dass das sinnvoll ist, dann müssten diejenigen sagen, diese Sanktion gilt so lange, bis die Kampfhandlungen beendet sind. Oder sie gilt so lange, bis sich Russland aus bestimmten Territorien zurückgezogen hat. Diese Konditionalisierung gibt es nicht. All diese Sanktionen sind im Moment auf Dauer gestellt. Das heißt, es wird hier auf jeder Ebene, sowohl die der Waffen, der Wirtschaft, aber auch der Diplomatie, auf Vernichtung der Gegner gezielt, auf eine dauerhafte Konfrontation. Die können wir uns nicht leisten und die sollten wir uns auch nicht leisten wollen. Es ist nicht nur so, dass diejenigen, die uns sagen, moralisch ist es notwendig, gegen Putin zu kämpfen, diese Moral ohnehin auf Kosten der Ärmeren hier in der Gesellschaft austragen. Denn wir wissen, dass allein die Energiekosten, die mehr für einen normalen Haushalt auf uns zukommen werden, wahrscheinlich zusätzlich 4.000 bis 5.000 Euro ausmachen, plus gestiegene Lebensmittelkosten und Ähnliches. Dann ist diese Kosten, die hier in diesem Land getragen werden, unglaublich hoch. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Kosten, die global im Süden zu tragen haben, verheerend sind. Und das ist auch der wesentliche Grund dafür, warum viele Länder des globalen Südens nicht mitmachen bei dieser Sanktions- und Eskalationsunlogik, sondern explizit den Westen dafür anprangern, dass sie hier eine Konfrontation suchen auf Kosten der Ärmsten, die schlussendlich zu Millionen von Hungertoten führen kann. Das ist für mich verantwortungslos. Das ist für mich unmoralisch. Es ist deswegen der Grund, weswegen ich von einem Politikversagen in diesem Bereich rede und auch nur reden kann. Und klar ist, wir können uns diesen Krieg, diese Konfrontation nicht leisten. Wir werden sie uns nicht leisten können. Und deswegen sind wir dagegen. Das Geld, was hier geplant wird, 100 Milliarden für Rüstung auszugeben, das Geld brauchen wir für den sozial-ökologischen Wandel. Das Geld brauchen wir auch, um soziale Verwerfungen sowohl hier als auch global aufzufangen. Deswegen müssen wir alles dafür tun, dass wir auf Diplomatie setzen, dass wir diplomatische Angebote machen. Und die Tatsache, dass im Moment auf Vernichtung der Gegner gesetzt wird, das ist das, was überhaupt es so schwer macht, zu einer diplomatischen Lösung zu kommen. Und es wird schmerzhafte Zugeständnisse geben. Wir werden noch darüber reden, wie sie aussehen könnten. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass es unsere Verantwortung ist, auf Diplomatie zu drängen und dafür zu sorgen, dass diese Diplomatie tatsächlich eine Chance hat. Und wer von Moral redet, wer sagt, aus moralischen Gründen müssen wir Waffen liefern, mit dem bin ich überhaupt nur bereit zu reden, wenn er dann selbst mit diesen Waffen in die Ukraine geht. Ich wünsche das niemand und ich sage das niemand, aber ich finde das wirklich pervers, Menschen Waffen zu geben und sie dazu anzuhalten, zu töten. Und Menschen mit der Waffe in der Hand sind auch schneller Opfer von Auseinandersetzungen. Je mehr Waffen, je mehr Gegenwehr, je mehr Eskalation. Das heißt, wer Waffen liefert, sorgt dafür, dass es weiter eskaliert. Deswegen müssen wir in der Verantwortung für den Frieden dafür eintreten, dass wir rauskommen aus der Eskalationslogik.
Ja, vielen Dank, Claudia, dass du klargestellt hast, die moralischen Verhältnisse in Krieg und Frieden. Und es ist ja seit Jahrtausenden, seitdem es Krieg gibt, immer die Praxis, dass es die Herrschenden sind, die nicht selbst kämpfen, die aber andere in den Tod schicken. Extreme Beispiele, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg. Und auch jetzt sehen wir das wieder. Insofern haben wir jetzt eine Grundlage, die auch moralisch und ethisch vertretbar ist, zu sagen, wir wollen dafür Druck machen, dass es einen Verhandlungsfrieden gibt, auch wenn der vielleicht nicht morgen gleich zustande kommt, aber dieser Druck ist unbedingt notwendig. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Podiumsteilnehmer, Matthias Jochheim. Matthias, ein wichtiger Aspekt dieser Eskalationsgefahr ist natürlich die Tatsache, dass wir hier einen Krieg mit einer atomaren Supermacht haben gegen ein Nachbarland, dass das nicht ist. Meine Frage ist jetzt an dich, Matthias. Spielt diese atomare Frage nicht schon für die russischen Kriegsgründe auch eine Rolle? Wenn ich mir die Passage in Putins Rede vom 21. Februar, wo er den Krieg quasi ankündigt, ansehe, spricht er davon, Russland habe das Messer am Hals. Ist das Propaganda oder ist das eine ernstzunehmende Wahrnehmung, die Sie haben? Messen wir diesem Thema atomare Bedrohung eigentlich genügend Aufmerksamkeit zu?
Den Einmarsch und den Krieg Russlands gegen die Ukraine als völkerrechtswidrig zu kennzeichnen und darin eine schwere Belastung für die weitere Entwicklung nicht nur in Europa zu erkennen, das sollte auch unsere gemeinsame Basis sein, das sollte uns nicht daran hindern, die verursachenden Faktoren hierzu gerade auch auf Seiten der NATO und deren Führungsmacht USA zu benennen. Zitat des NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg im Gespräch mit der Zeitung Welt vom 24.8. Die Ukraine ist vollkommen abhängig von unserer Unterstützung. Aha, das ist eigentlich das, was man einen Stellvertreterkrieg nennt. Wir sehen also deutliche Elemente eines solchen Stellvertreterkrieges, Russland versus NATO. Es geht eben nicht nur Russland gegen Ukraine, sondern auch Russland versus NATO. Hier einige Etappen auf dem Weg in die Konfrontation. Das war ja vor 10 Jahren, 15 Jahren noch nicht so. 2002, 2002 Kündigung des ABM-Vertrages zur strikten Limitierung der Raketenabwehrsysteme durch die USA primär. 2019, also noch nicht so lange her, Kündigung des INF-Vertrages zum Verbot von Mittelstreckenraketen durch die US-Regierung. Das war nun wirklich ein ziemlich einschneidender Schritt. Wir erinnern uns alle, dass dieser INF-Vertrag ja auch ein Ergebnis der Friedensbewegung in Europa vor allem auch war und auch in den USA, die dazu geführt haben, dass die neue Aufstellung dieser Mittelstreckenraketen, die ja nuklear bestückt werden sollten, dass die eben zurückgenommen worden war. Und genau diese Rücknahme, dieser Vertrag, der dazu geschlossen worden war, wurde aufgehoben und zwar von den USA primär, dann auch von Russland. Seit 2021 dann erneute Installation, also das ist genau die Folge dieser politischen Entscheidung, erneute Installation des 56. Artilleriekommandos in Mainz, Mainz-Kastell, ein Stadtteil von Wiesbaden. Außerdem Neueröffnung einer Dependance der für interkontinentale Planung zuständigen Multi-Domain Task Force. Die wurde dann eben auch in Mainz-Kastell eröffnet. Planung der Stationierung neuer Mittelstreckenraketen, unter anderem des Hyperschalltyp Dark Eagle, dunkler Adler, an den Ostgrenzen der NATO. Das heißt, die sollen dann von dieser Zentrale in Wiesbaden aus gelenkt werden. Die Installation dieser neuen, zum Teil Hyperschallraketen, die ist noch nicht erfolgt, die wird für das nächste Jahr erwartet. Die Vorwarnzeit im Falle eines Angriffs gegen Moskau, gerade dann, wenn die Ukraine NATO-Mitglied würde und dort diese Raketen stationiert wären, die Vorwarnzeit wären dann noch 5 Minuten. Im Ende 2021 vorgelegten Forderungskatalog der russischen Regierung für eine neue Entspannungsphase stand unter anderem, das war die dramatische Vorphase des dann begonnenen Angriffskriegs Russlands. Da standen also folgende Forderungen. Keine Stationierung von Atomwaffen außerhalb der nationalen Territorien. Keine Stationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen in Europa. Also zurück zum Stand dieses Abkommens zwischen der damaligen Sowjetunion und den USA. Keine Stationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen außerhalb des eigenen Territoriums würde bedeuten, dass die entsprechenden Raketen eben aus Europa, die US-Raketen, abgezogen werden müssten. Der ukrainische Präsident Zelensky forderte auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2022, 19. Februar war das, noch vor dem russischen Einmarsch, einen klaren Zeitrahmen für den NATO-Beitritt der Ukraine und äußerte die Drohung, das Budapester Memorandum mit dem Verzicht auf Nuklearwaffen durch die Ukraine zu kündigen. Das heißt, selber anzustreben, dass die Ukraine sich auch Nuklearwaffen zulegt. Das war in der Vorphase des russischen Angriffs. Die Ukraine sammelte laut Aussagen des IAEA-Chefs Rafael Grossi, also das ist ja die Internationale Atomenergieorganisation, bereits 40 Kilogramm Uran und 40 Kilogramm Plutonium an und verweigerte der IAEA die Aufsicht darüber. Man darf gespannt sein auf die Ergebnisse der nun anlaufenden Kontrolle im AKW Saporischschja. Das ist ja jetzt gerade aktuell und es ist eine hochspannende Geschichte, dass das nun tatsächlich passieren wird, die Kontrolle, was da geschieht in Saporischschja. Saporischschja, das größte Atomkraftwerk in Europa, liegt nun am Rande der von russischen Truppen besetzten Region in der Ostukraine. Das heißt, mitten im Kampfgebiet. Eine unglaublich gefährliche Situation. In den letzten Tagen wurden immer wieder Artilleriebeschuss dort gemeldet. Es wurde nicht gemeldet, von welcher Seite. Man fragt sich, welche militärischen Ziele damit erreicht werden soll. Es ist eigentlich kaum anzunehmen, dass die russischen Truppen in dem Fall die Angriffe gestartet haben. Der Betrieb wird weiterhin vom ukrainischen Personal aufrechterhalten. Es kann als ein Rest von Vernunft gewertet werden, dass beide Konfliktseiten der Inspektion des Atomkraftwerks durch die Internationale Atomenergieorganisation IAEA zugestimmt haben. Damit wurde eine Forderung auch unserer EPPNW-Erklärung vom 26. August entsprochen, in der es heißt, ich zitiere das mal, die Ärztinnenorganisation EPPNW sieht die Entwicklungen um das AKW Saporischschja mit größter Sorge. Im Falle eines Supergaus könnte sich die radioaktive Strahlung je nach Windrichtung über große Teile der Ukraine und Europas ausbreiten. Die Medizinerinnen fordern deshalb sofortiges Eingreifen, den Zugang der IAEO zum AKW, Gott sei Dank ja schon geschehen, und eine entmilitarisierte Zone unter UN-Aufsicht in dieser Region des Atomkraftwerks. In der Erklärung äußert die Vorsitzende der deutschen IPPNW, Dr. Angelika Clausen, wenn wir jetzt nicht handeln, kann es zu spät sein. Ein Waffenstillstand würde ermöglichen, dass die IAEO einen sicheren Zugang bekommt und eine entmilitarisierte Zone unter UN-Aufsicht um das Atomkraftwerk eingerichtet werden kann. Das Kraftwerk darf nicht erneut zum Kriegsschauplatz werden. Man sollte denken, dass das wirklich eine Forderung des gesunden Menschenverstands international sein muss. Dies könnte ein wichtiger Schritt zu vernünftigen Regelungen werden. Die kürzlich beendete Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags in New York hat leider einen solchen Erfolg nicht verzeichnen können. Eine gemeinsame Erklärung scheiterte. Deswegen ist die Konferenz praktisch ohne Ergebnis beendet worden. Neben den Kampfhandlungen in der Ukraine war das trinationale Militärprojekt AUKUS, USA, Australien und United Kingdom, sowie die geforderte Etablierung einer massenvernichtungswaffenfreien Zone im Nahen und Mittleren Osten Konfliktthema, über das eben keine Einigung erzielt werden konnte. Deswegen ergebnisloses Auseinandergehen. Ermutigend lediglich ein Nebenergebnis sozusagen dieser Konferenz. 144 der 191 Vertragsstaaten unterstützten während der Konferenz ein humanitäres Statement. Es thematisierte die Folgen von Atomwaffen auf Mensch und Umwelt und stellte fest, dass ein Atomkrieg jetzt und in Zukunft niemals geführt werden darf. Zu den Unterstützerinnen zählen unter anderem immerhin das NATO-Land Griechenland sowie Österreich, Südafrika und Irland, also weitere europäische Staaten. Deutschland hat die Unterstützung des Statements abgelehnt. Also, welchen Schluss ziehen wir hier in Deutschland daraus? Es bleibt viel zu tun für Menschen, gerade auch bei uns, die sich für friedliche Lösungen einsetzen.
Du hast sehr schön gezeigt, dass dieser Krieg nicht erklärt werden kann, nur mit dem, was am 24. Februar geschehen ist, sondern dass er eingebunden ist in einen historischen Kontext und in strukturelle Zusammenhänge in der Geopolitik. Dein Hinweis, dass das ein Stellvertreterkrieg ist, ist übrigens auch in einem interessanten Artikel, der in Foreign Affairs erschienen ist, vor kurzem von einem Mitglied der Grundsatzabteilung des US-Außenministeriums, Hal Brands. Der sagt klipp und klar, this is a proxy war. Und der Titel übrigens dieses Artikels heißt, Why Superpower Conflicts Are a Good Thing. Also warum Konflikte zwischen Supermächten eine gute Sache sind. Claudia, du sagst, wir müssen Druck machen. Denkst du, dass es im Augenblick Chancen gibt, in der Bevölkerung in die Position für eine friedliche Lösung oder zumindest für einen politischen Weg zu verbreitern? Und wenn ja, wie würde das aussehen können?
Ich denke, diese Chance ist größer, je länger der Krieg andauert. Weil die moralischen Appelle auf Durchhalten an die Ukraine, quasi heldenhaft gegen Russland zu kämpfen einerseits, und die moralischen Appelle hier an die Bevölkerung, eben die Zähne zusammenzubeißen, kalt zu duschen und weniger zu essen oder Schlechteres zu essen, diese moralischen Appelle verfangen nur sehr begrenzt lang, wenn sie überhaupt noch verfangen. Und deswegen ist, wenn wir klar machen, dass es Alternativen zur Eskalationslogik gibt, das bedeutet aber, dass wir sichtbar und hörbar sein müssen, dass wir am 1. Oktober an verschiedenen Orten Kundgebung machen. Das ist eine absolute Notwendigkeit, dass Menschen sehen, dass es eine Friedensbewegung gibt, zu sagen, es gibt eine Möglichkeit mit Diplomatie, mit völkerrechtlichen Verträgen, mit einem Setzen auf friedliche Deeskalationslogiken voranzukommen. Aber wie gesagt, das bedeutet, dass wir sichtbar sein müssen. Der Krieg hat entsprechend lang gedauert. Deswegen glaube ich, dass die Offenheit da ist. Das gibt wieder ein Fenster dafür.
Also Kriegsmüdigkeit als ein Verbündeter für eine Friedenspolitik. Das war in allen Kriegen so. Wie wir bei der Debatte um den 100-jährigen Jahrestag des Ersten Weltkrieges gesehen haben, hat sich auch da herausgestellt, wie die Geschichtsforschung inzwischen festgestellt hat, dass dieser Enthusiasmus, diese Begeisterung zwar die Oberfläche war, aber im Untergrund gab es doch einen viel größeren Teil auch der deutschen Bevölkerung, die gar nicht so kriegsbegeistert war. Zu Michael Müller. Es scheint doch ein zugkräftiges Argument zu sein, die wollen ja nicht verhandeln. vorneweg nicht der Putin, aber auch nicht Kiew möchte verhandeln und auch andere, die eine große Rolle in diesem Konflikt spielen, wie in Washington oder auch in Berlin, möchten den Krieg so lange führen, mindestens, wie es der Bundeskanzler sagt, bis ein Verhandlungsfrieden für Ukraine von den Kräfteverhältnissen her sinnvoll ist. Meine Frage, ist das alles unrealistisch und ist das ein Grund abzusehen, sich für einen Verhandlungsfrieden auch jetzt einzusetzen? Und weiter, wie könnte denn ein solcher Verhandlungsfrieden aussehen? Welche Zugeständnisse, zähneknirschende, für alle Seiten wären denn da notwendig?
Um die Frage zu beantworten, will ich sie ein bisschen einordnen. Jetzt sind wir in der Ukraine in der Situation, dass ein Anführungszeichen Regionalkrieg zu einem Krieg mit geostrategischer Bedeutung geworden ist. Das ist aus meiner Sicht ein noch größeres Argument, alles zu tun, um möglichst schnell zu einem Waffenstillstand zu kommen, weil mit der derzeitigen Situation verbunden ist eine Weichenstellung, die heißt Militarisierung der Welt oder eine neue Form von Kooperation und Gemeinsamkeit. Diese Form der Militarisierung der Welt muss auch vor dem Hintergrund gesehen werden, dass wir immer mehr globale Konflikte haben, die auf uns zukommen und dich damit, Anführungszeichen, die Frage, Anführungszeichen, stellt, ob man da zu mehr Zivilität kommt oder zu mehr militärischer Abschottung. Die Weichenstellung der Ukraine ist im Augenblick die, dass man zu militärischer Macht kommt. Also eine fatale Weichenstellung, die ich für katastrophal halte, wie ich sowieso im Augenblick sehe, dass diese politische Kultur, die sich programmatisch mal in den 80er Jahren aufgebaut hat, weggebrochen ist. Also um es mal so zu sagen, Graf Lambsdorff in seiner fünften Kolonne, wo er die Friedensbewegung mitschuldig gemacht hat für die Toten und Vergewaltigten in der Ukraine. Ein Hans-Dietrich Genscher von damals könnte heute nicht mehr Mitglied in der FDP sein. Wenn man seine Äußerungen von damals nimmt, wie beispielsweise das neuen Jahrtausend muss Zusammenarbeit heißen oder sein Satz, es ist ein historisches Versagen, wenn man Verhandlungschancen mit Russland nicht wahrnimmt. Es gibt es von Richard von Weizsäcker, von Egon Bahr, von Helmut Schmidt. Sie alle haben darauf gezielt, dass in einer Welt, die auf Zusammenarbeit angewiesen ist, man zu mehr Gemeinsamkeit kommen muss. Ich kann auch manche beispielsweise in der Umweltbewegung nicht verstehen, die totale Abgrenzung von Russland wollen. Ich kann nicht glauben, dass man die Klima- und andere ökologischen Probleme lösen kann gegen das größte und ressourcenreichste Land der Welt. Ich sehe aber deutliche Tendenzen der Militarisierung, also beispielsweise auch, was in Madrid mit dem Konzept der NATO 2030 beschlossen wurde, ist ja eine eher Ausweitung der militärischen Logik, denn der Versuch, in der Welt zu mehr Kooperation zu kommen. Ich glaube, dass wir im Augenblick in einer Situation sind, wo sich mehr denn je die Frage stellt, ob Europa als Kontinent eigenständige Politik macht oder nicht. Und wenn man jetzt heute von der wertegebundenen Außenpolitik spricht, die ja überall hochgezogen wird, vor allem von der Außenministerin, dann sollte man mal lesen, wie das berühmte Buch von Brzezinski im Englischen heißt, das große Schachspiel. Deutschland heißt dieses Buch, die einzige Weltmacht, wie Amerikas Strategie der Vorherrschaft gesichert werden kann. Also aus meiner Sicht ist der Ukraine-Krieg auch die Notwendigkeit, Europas sich selbst zu behaupten, auch zu lösen von geostrategischen Überlegungen, die aus meiner Sicht in eine fatale Entwicklung führen, die auch neue Blockbildungen hervorrufen werden und an denen am Ende Europa der Verlierer sein wird. Und die Ukraine im Grunde genommen das Opfer ist, was mittendrin hängt, die Menschen in der Ukraine. Ich kann nur sagen, es gibt eine ganze Reihe von Vorschlägen, die ernsthaft aufgegriffen werden müssen. Und deshalb ist die Kernfrage, wer kann die Brücken bauen?
Die augenblickliche Situation ist so, dass die OSZE in sich blockiert ist mit den jetzt in der Zwischenzeit 57 Staaten, die der OSZE angehören. Es wäre natürlich schön, wenn die OSZE sozusagen in Fortsetzung der Charta von Paris das organisieren will. Der EU traue ich das nicht zu, zum einen, weil die drei Führungspersonen, also von der Leyen, Michel und der Borrell, ja selbst zugeben, dass sie eher die Sprache des Militärs denn die Sprache des Friedens sprechen. Und hinzu kommt, dass die osteuropäischen EU-Staaten ja erhebliche Bedenken gegen jede diplomatische Strategie haben. Deshalb bin ich der Auffassung, dass Frankreich und Deutschland die Initiative ergreifen müssten. Vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, plus Italien, aber das ist ja angesichts der schwierigen innenpolitischen Situation im Augenblick nicht machbar. Aber dass Deutschland und Frankreich beide Seiten versuchen, an einen Tisch zu holen und nicht wie im Augenblick nur mal mit der einen, dann mal mit der anderen, wo die andere nur sehr selten geredet wird. Also aus meiner Sicht beide Seiten an den Tisch holen und über die Punkte, die ja auch zum Teil in Minsk ja schon vorverhandelt waren, reden und sie weiterentwickeln. Also Waffenstillstand fordern, über die Punkte reden, die beispielsweise über die Souveränität des Donbass entscheiden, die einen Ausschluss der NATO-Mitgliedschaft beinhalten, die Frage der Krim versuchen dauerhaft zu lösen. Alles das sollte vorgeschlagen werden und das sollte dann verbunden werden mit einer Perspektive, die heißt, Europa hört auf, die Europa nur als Europäische Union zu verstehen, sondern eine gesamteuropäische Perspektive zu entwickeln. Ich glaube, die Situation ist für Europa so dramatisch, die geht weit über den Krieg hinaus, dass wenn sie jetzt nicht handelt, sie in Abhängigkeiten, die Europa immer unbedeutender machen werden. Also geht es aus meiner Sicht im Augenblick bei dem Krieg nicht nur um die Waffenauseinandersetzung, so schlimm das schon ist, sondern es geht um eine geostrategische Entscheidung von unglaublicher Bedeutung. Und hinzu kommt, dass der Krieg ein Krieg ist, der auch nach innen fatale Opfer fordert, die wir möglicherweise im Erstarken eines neuen Nationalismus in Europa auch zu, neben den hohen Preisen, der Inflation, Wirtschaftskrise noch zu spüren bekommen. Also aus meiner Sicht sind das vor allem politische Entscheidungen und auf diese politischen Entscheidungen muss Westeuropa eine politische Antwort geben und nicht eine militärische, wo immer unklarer wird, was das Kriegsziel überhaupt ist. Ist das Kriegsziel die Verteidigung der Ukraine oder ist das Kriegsziel in der Zwischenzeit die Besiegung von Russland? Mir wird das langsam unklar. Jedenfalls einige Äußerungen von nicht unerheblichen Politikern finde ich in diesem Zusammenhang völlig unangemessen.
Wenn ich gleich nachfragen darf, Michael, du hast ja selbst gesagt, es ist ein Stellvertreterkrieg. Und auf der anderen Seite ist der Hauptspieler, für den stellvertretend gekämpft wird, die USA. Ja. Putin würde wahrscheinlich sagen, die rufen ja ständig an, der Scholz und der Macron, und labern mir das Ohr voll. Aber die haben ja nichts zu sagen in diesem ganzen Krieg. Die haben ja schon in der ganzen Zeit der Verhandlungen über Minsk II, wo sie unterschrieben haben und eigentlich die Pflicht gehabt hätten, diese Dinge durchzusetzen, nichts auf die Beine gebracht oder bringen wollen. Wieso soll ich mich denn mit denen abgeben? Wie sieht das mit Washington aus? Welche Rolle würdest du den USA dazu messen?
USA spielt im Augenblick eine höchst problematische Rolle. Und zwar eine Rolle, die im Grunde genommen der Kampf um die Dominanz der USA in der Welt geht, wo die Ukraine ein gefundenes Fressen ist. Denn damit lässt sich ja die Aufrüstung sehr gut begründen. Damit lässt sich ja auch begründen, warum das Konzept globale NATO ausgeweitet werden soll. Aber gerade weil das so ist, sage ich noch einmal, meine Frage ist die Frage der Selbstbehauptung Europas. Ich kann mir keine gute Zukunft für unseren Kontinent vorstellen, wenn nicht Europa selbst versucht, zu einem starken politischen Akteur zu werden. Und ein starker politischer Akteur heißt, die beiden, Macron und Scholz, müssen ein Konzept entwickeln, wie sie sich einen Verhandlungsrahmen vorstellen, beide an einen Tisch holen und darüber verhandeln. dann gibt es einen internationalen Legitimationsdruck auf beide Seiten. Und ich bin nicht sicher, welche Stärke der entwickelt. In den USA gibt es auch wachsende Kräfte, die die amerikanische Regierung auffordern, die Eskalation zu stoppen. Also aus meiner Sicht, wenn Europa aktiv wird und mal zeigt, wir sind auch was Besonderes. Wir lassen uns nicht immer nur bestimmte geostrategische Konzepte vorschreiben. Dann kann ich mir vorstellen, dass man sehr wohl ein friedenspolitisches Konzept entwickeln kann. Also ein Konzept vorzulegen, das alle zwingt, Position in der Frage zu beziehen, ob sie für die Militarisierung der Welt sind oder für neue Formen der Friedensordnung. Ich meine, der Friedens- und Entspannungspolitik der 70er Jahre, der ging auch von Deutschland aus. Damals ist das Konzept der gemeinsamen Sicherheit entwickelt worden. Und warum sollte dieses Konzept nicht wieder ein europäisches Konzept sein? Eine Chance, die man nutzen sollte.
Matthias?
Ich finde, was in unserer Diskussion bisher noch so kurz kommt, Bill Clinton, der hat einen viel zitierten Satz gesagt, it's the economy, stupid. Die Ökonomie, die müssen wir angucken. Zum Beispiel, dass jetzt dieser 100 Milliarden Mega-Haushalt zusätzlich beschlossen wurde. Ich hatte den Eindruck, da ging es gar nicht so sehr um die Ukraine-Kriegsführung, sondern es war die Gelegenheit, etwas in Szene zu setzen, was schon lange in der Schublade war. Es fehlte sozusagen der politische Anlass, um das rüberzubringen, um dann durch einen gewaltigen Aufschrei der Öffentlichkeit zu erleben. Und dieser politische Anlass geht wieder auf die Schocktherapie zurück. In solchen Momenten des Schocks, da kann man Sachen machen, die vorher gar nicht möglich waren. Nur die Linkspartei war nicht so ganz dabei, aber sonst war es eine Allparteienkoalition, die diese Grundgesetzänderung sogar beschlossen hat. Und eigentlich ist es doch klar, dass das mit dem Ukraine-Krieg von der Wirkung her eigentlich gar nicht so viel zu tun hat. Und auch diese Panikmache, dass jetzt Russland demnächst auch die NATO-Staaten überfallen will, halte ich eigentlich auch für überzogen. Zu verurteilen dieser Ukraine-Krieg selbstverständlich, klar. Aber ein 100-Milliarden-Etat ist da eigentlich gar nicht das geeignete Mittel, um das anzugehen. Das heißt, was ist das wirkliche Motiv? Deswegen ist es nicht nur die Treue zum großen Bruder USA, sondern es stecken ökonomische Hintergründe darunter.
Das bestätigt übrigens den Artikel, den ich erwähnt habe, von diesem Hal Brands, warum Supermachtkonflikte gut sind. Dieser Mann ist im Auswärtigen Amt der USA beschäftigt, in der Grundsatzabteilung. Er hat ein 5-Punkte-Programm in seinem Artikel und ein Punkt ist genau dies. Nämlich zu sagen, dass solche Krisen, deswegen sagt er, sind die Supermarktkrisen gut, dass solche Krisen gut geeignet sind, um bestimmte Dinge durchzusetzen, die vorher nicht möglich waren. Und er erwähnt da ausdrücklich Rüstungsprogramme, verweist auf historische Beispiele, den Ersten Weltkrieg und dann auf den Zweiten Weltkrieg. Also ich denke, das ist jetzt keineswegs Verschwörungstheorie, sondern ich glaube, da ist viel dran. Claudia, an dich noch mal eine konkrete Frage. Verhandlungen werden ja jetzt so behandelt, ja, die müssen sich melden quasi, wie in der Schule, ob sie mitmachen wollen. Ich finde, wenn man Verhandlungen will, dann muss man auch Angebote machen. Und Angebot machen heißt, auch gegenüber Russland ein Angebot machen und natürlich auch für die Ukraine ein Angebot machen. Welche Angebote sähest du an die beiden Seiten und umgekehrt? Wo müssten Sie von Ihren Maximalpositionen herunter?
Ja, ein wesentliches Angebot wäre sicherlich zu sagen, sobald ernsthaft verhandelt wird, werden zumindest ein Teil der Sanktionen, die die Bevölkerung am härtesten treffen, ausgesetzt. Das würde sowohl den Menschen im Westen als auch im Osten Europas helfen. Und das wäre ein relativ einfaches Signal, was eine große Wirkung haben könnte. Aus meiner Sicht gibt's aber im Moment einfach kein Interesse daran. Die politische Debatte zielt darauf, so zu tun, wenn es Putin nicht gäbe, gäbe es diesen Krieg nicht. Was ich für einen großen Fehler halte. In Russland haben wir eine politische Klasse, die relativ weitgehend hinter dem steht, was Putin im Moment umsetzt. Wer würde Putin jetzt in einer zugespitzten Situation den Rückhalt verlieren, gibt es trotzdem diese gleiche Haltung, diese gleichen Interessen in der politischen Klasse. Das heißt, um diesen Interessenausgleich kommt die Welt nicht drumherum, es sei denn, sie steuert auf Zerstörung hin. Und ich glaube, dieses sich ernsthaft mit den Gegnern auseinandersetzen, heißt nicht, dass ich sie lieben muss, heißt nicht, dass ich sie gutheiße, heißt nicht, dass ich irgendwie sie reinwasche, sondern heißt, dass ich Realitäten zur Kenntnis nehme. Wenn ich das tue, kommen wir auch zu einer Friedenslösung.
Eine Ergänzungsfrage. In der Rede von Putin, die er am 21. Februar gehalten hat, gibt es ein Zentrum. Und das gipfelt in dem Satz, es ist wie wenn man das Messer am Hals hat. Und davor ist eine lange Passage, wo er über die Möglichkeit spricht, dass US-Truppen oder NATO-Truppen an der ukrainischen Grenze einen Enthauptungsschlag gegen Moskau führen könnten, dass die Flugzeit für Hyperschallwaffen 3 oder 4 Minuten bis Moskau bedeuten würde und so weiter und so fort. Das heißt, muss man es ernst nehmen, wenn Putin diese Ängste hat? Erstens und zweitens, wenn ja, würde nicht da auch ein Angebot liegen? Das heißt, dass in ein Verhandlungspaket hinein müsste das Angebot, dass man über eine Friedensordnung verhandelt, in der wieder zumindest Rüstungskontrolle und eine gewisse Stabilität eingeführt wird, die das Risiko eines Atomkrieges blockieren.
Ja, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, dieses Messer am Hals ist natürlich auch Teil einer Kriegsrhetorik, die Putin benutzt, um in Russland die Bevölkerung hinter sich zu bekommen. Ich denke, auch in Russland wird es in der Bevölkerung nicht ewig halten, aber Bevölkerung und politische Klasse sind nicht nur in Russland 100%ig identisch. Also man betrachte einfach die Stimmung in der Bevölkerung in Deutschland und die Debatten im Deutschen Bundestag. Also diese Diskrepanz gibt es überall. Ich glaube, wir sollten überall auch Bevölkerung oder Teile der Bevölkerung als Verbündete sehen. Das, was gerade passiert, sämtliche Brücken abzubrechen auf jeder Ebene, halte ich für falsch.
Ja, das ist die Logik des totalen Krieges, die hier gefahren wird. Michael, in den Erfahrungen, die man mit Verhandlungslösungen bei solchen Konflikten hat, spielt natürlich auch die territorialen Fragen immer eine große Rolle. In der US-Debatte kommen Vorschläge hinein, wie zum Beispiel die, dass man im Donbass eine Lösung findet, indem man es 10 Jahre lang unter russischer Verwaltung lässt, dann ein internationales Referendum macht darüber, wo die zugehörig sein wollen, um damit dieses große territoriale Problem Donbass zu lösen. Das sind zunächst natürlich Gedankenspiele, aber die nicht in die Debatte wenigstens zu werfen, damit klar wird, es gibt Lösungsansätze, die auch einen Anreiz für beide Parteien bieten und akzeptabel werden. Michael, was meinst du dazu?
Solche Überlegungen könnten durchaus ja mit in die Debatte einfließen. Meine Überlegung ist, je länger wir warten, solche Verhandlungen überhaupt zu beginnen, desto mehr verhärten sich die wechselseitigen Fronten. Also ich bin da völlig anderer Meinung als die, die da permanent über Kriegsmüdigkeit reden. Es gibt auch eine innere Eskalationsdynamik. Und insofern ist die entscheidende Frage, ob von außen ein solcher Anstoß kommt. Was da in der Ukraine passiert, ist historisch gesehen natürlich auch der Kampf um Einflusszonen. Und da ist es zweifellos so, dass Russland in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung verloren hat. Es ist aus wichtigen Gremien rausgeflogen, es ist wirtschaftlich nicht so stabil, es wird von China überflügelt und was alles da reinspielt. Auf jeden Fall ist es eine Situation, dass aus meiner Sicht 2 entscheidende Gründe zu dem Krieg geführt haben. Es ist einmal, dass in Russland so etwas wie ein Bedeutungsverlust stattfindet. Und das andere ist, dass natürlich Versprechen, die, wenn auch nicht gesetzlich fixiert, so doch gemacht worden sind, über den Einfluss in der Sicherheitspolitik nicht eingehalten wurden. Und ich glaube, selbst auch andere Präsidenten Russlands würden hart reagieren auf diese Entwicklung. Aber man muss auch sehen, Putin hat sich da unglaublich verändert. In den 90er Jahren und in den Nullerjahren war es noch ein anderer Putin als den, den wir heute erleben. Und da ist viel passiert, was wir aufarbeiten müssen. Und ich glaube, dass der Neuanfang nur möglich ist, wenn die Idee der Charta von Paris wieder aufgegriffen wird im Zusammenhang mit gemeinsamer Sicherheit und dann ein Anstoß gegeben wird zu den USA. Also ob die sozusagen Außenpolitik à la Brzezinski gemacht wird, oder die Außenpolitik, die eher auf Entspannung ausgerichtet ist, weil die USA ja in der Tat auch außenpolitisch sich neu orientieren müssen. Das hat ja schon bei Clinton begonnen. Man darf ja nicht vergessen, dass er der Erste war, der die Einbeziehung der Ukraine und Georgiens in der NATO wollte. Also das ist eine Auseinandersetzung, die aus meiner Sicht umso problematischer für Europa wird, je weniger Europa selbst eine eigenständige Position entwickelt. Deshalb komme ich immer wieder zu der Position, es geht darum, welche Rolle Europa, und zwar über die EU hinaus, spielen will.
Wir öffnen jetzt die Diskussion.
Meine Frage an Michael Müller. Wie sieht er die Möglichkeiten von uns als Friedensbewegung, Druck auf eine große internationale Organisation wie die OSZE von außen aufzubauen, um die 57 Staaten dort noch mehr an einen Tisch zur Verhandlung zu zwingen, auch Rechenschaft abzulegen vor uns als Öffentlichkeit? Weil es ist das große Bedürfnis von Russland, auf dem internationalen Parkett zu bleiben. Wie gesagt, der Gesichtsverlust und dieser Verlust des Ansehens als Weltmacht steht auf dem Spiel und ihr Interesse in so großen internationalen Institutionen als glaubwürdiger, wichtiger Partner wahrgenommen zu werden, ist nach wie vor da.
Ich glaube, dass Europa im Augenblick das Opfer des Ukraine-Kriegs ist, und zwar nicht nur die Ukraine in besonders brutaler Weise, sondern auch hier beispielsweise in Deutschland durch eine, wie ich finde, überforderte Regierung, die keine eindeutige Rolle hat. Und wenn sie eine Rolle spielt, dann eher eine rückwärtsgewandte. Also meine Position ist, Europa muss anknüpfend an die Ideen der 80er Jahre gemeinsame Sicherheit, gemeinsames Überleben und gemeinsame Zukunft an dieser Programmatik ein eigenständiges Profil entwickeln und damit zum Vorbild für friedenspolitische Initiativen werden. Mein Ausgangspunkt ist, machen wir die amerikanische Logik weiter, kommen wir zur Militarisierung der Welt, und machen wir eine europäische Logik, müssen wir das Gegenteil tun. Und das wäre gut, weil das ist das, was die Welt braucht, angesichts der auf uns zukommenden Probleme, beispielsweise die Klimaproblematik, die ganz andere Prioritäten, ganz andere Formen der Kooperation erfordert. Was du sagst zur OSZE, finde ich im Grundsatz schön, aber ich befürchte, die OSZE-Staaten sind sich im Augenblick zu sehr uneins, als dass in dem knappen Raum, der zur Verfügung steht, um eine friedenspolitische Initiative zu erreichen. Deshalb sage ich, sollen zwei Länder oder noch mehr, auf jeden Fall Frankreich und Deutschland, eine Initiative zu entfalten in Richtung einer Friedens- und Entspannungspolitik, Weiterentwicklung der Idee der gemeinsamen Sicherheit, Initiativen vorschlagen. Das ist alles eine Frage, die aus meiner Sicht immer einen Akteur hat, der es anstößt. Ich bin da persönlich sehr enttäuscht über das, was im Augenblick da abläuft.
Claudia.
Die Enttäuschung teile ich. Ich bin momentan nicht optimistisch, was die Fähigkeiten der Europäischen Union angeht, einen alternativen zivilen Politikansatz zu wählen, da die EU sich einfach zur schlechten Kopie der NATO entwickelt, mit den gleichen Interessen, mit den gleichen Mitteln. Deswegen glaube ich, wir brauchen nicht eine militärische, sondern eine zivile Zeitenwende. Die kommen muss aus der Bewegung heraus, aus denjenigen, die sehen, die Gelder fehlen uns, um die ökologische Krise, um die Klimakrise zu bewältigen. Die Gelder fehlen uns, um den globalen Herausforderungen wie Hunger und so weiter entgegenzutreten. OSZE, es war sehr schade, dass die Initiative aus Italien zu Beginn dieses Jahres für einen Friedensvorschlag nicht aufgegriffen worden ist von Deutschland und Frankreich. Das war eine Kampfpause. Regelung der Neutralität der Ukraine und dann international vermittelt ein dauerhaftes Friedensabkommen, was einen Interessensausgleich beinhaltet. Das waren die Kurzzusammenfassungen. Das hätte dann von der OSZE einen Sog entwickeln können. Ich glaube, es muss aus Mitgliedstaaten kommen, um dort etwas hinzubekommen. Wenn das, was wir jetzt erleben, in der Konsequenz so weitergeht, bedeutet das eine Stabilisierung der US-amerikanischen wirtschaftlich-ökonomischen Stellung, eine Stärkung der Abhängigkeit der EU-Staaten von den USA und ein deutliches Wegkommen von der multipolaren Ordnung, was ich für sehr gefährlich halte.
Matthias.
Also nur mal ein Schlagwort, was bei Attac mal Mode war: System Change, not Climate Change. Das heißt, wir müssen, glaube ich, diese drei großen Krisen, mit denen wir zu tun haben, die müssen wir eigentlich noch stärker zusammendenken, dass die ökologische Krise ja auch fürchterliche Konsequenzen hat. Wir erleben ja auch schon Teile davon. Das heißt, wir müssen dieses Sicherheit neu denken, ernst nehmen, indem wir sagen, es gibt ganz andere globale Sicherheitsbedrohungen, die vielleicht wesentlich wirksamer sind als Putin und die russische Politik. Deswegen müssen wir uns aber trotzdem mit Abrüstung beschäftigen, weil Aufrüstung und Krieg zum Teil auch ein Ausweg aus den innergesellschaftlichen Krisen sind. Wir sind ja auch in einer globalen ökonomischen Krise. Das sind die beiden großen Krisen, mit denen wir uns außer der Sicherheits- und Friedenskrise beschäftigen müssen.
Michael?
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Initiative von Europa kommt. Ich weiß, dass es außerhalb von Europa eine ganze Reihe von engagierten Politikern gibt, die eine vernünftige Regelung wollen. Und es ist auch so, dass die Mehrheit der Weltbevölkerung nicht auf der Seite des Westens ist, sondern sich eher neutral oder anders verhält. Das Ganze kann zu einer höchst problematischen Weltentwicklung führen. Ich wollte aber vor allem was sagen zu dem Thema Klima. Die berühmte 1,5-Grad-Grenze ist nicht mehr zu verhindern. Und hinter den 1,5 Grad beginnen die kritischen Kipppunkte. Und das Schlimme bei der weltweiten Klimakrise ist, dass sie sich höchst unterschiedlich auf die Menschheit auswirkt. Es trifft vor allem diejenigen, die am wenigsten an der Verursachung beteiligt sind. Das heißt, die Ärmsten der Welt werden die stärksten Opfer sein. Und deshalb wächst die Gefahr, dass der Rest der Welt versucht, sich abzuschotten gegen die Folgen des Klimawandels, auch militärisch. Und deshalb sehe ich die Aufrüstung nicht nur wegen des Konfliktes mit der Ukraine und den ganzen Folgen mit der globalen NATO so problematisch, sondern auch bei den anstehenden absehbaren Weltkonflikten. Es ist eben nicht so, dass die Vernunft die Welt diktiert, sondern im Gegenteil immer Interessen, Egoismus, Gier und vieles andere mehr. Und das ist das, was auch zu den USA zu sagen ist. Das ist das Gleiche, um als Anti-Amerikanismus zu bezeichnen, ein Ausdruck von wenig Nachdenklichkeit, sondern es geht um Interessen und knallharte Interessen auch bei diesen Fragen und eben auch bei der Klimaproblematik. Und das macht mir große Angst, weil wir schaffen heute vollendete Tatsachen, die wir erst in der Zukunft zu spüren bekommen. Und wenn wir jetzt gleichzeitig auch noch eine Militarisierung der Welt vorantreiben, dann weiß ich nicht, wo das endet. Ich bin sehr für eine multipolare Welt. Und weil ich für eine multipolare Welt bin, bin ich ja für Stärkung Europas. Ich stimme alle denen zu, die sagen, es wäre schön, wenn es eine zivilgesellschaftliche Stärkung in der Weise gibt, dass sie so viel Druck macht, dass die Politik sich verändert. Aber da habe ich im Augenblick auch Zweifel, wenn beispielsweise selbst Greenpeace erhebliche innere Restriktionen kennt, wenn Mitarbeiter sich gegen Waffenlieferungen äußern. In einer Weltsituation, wo wir mehr denn je auf Gemeinsamkeit angewiesen sind, geht es bei Gemeinsamkeit nicht darum, dass ich alles mitmache, sondern dass man erkennt, dass ohne Zusammenarbeit, ohne den Versuch zu verständigen, man die großen sozialen und ökologischen Probleme, die absehbar auf uns zukommen, nicht bewältigen kann.
Matthias.
Ich glaube, wir müssen einfach auch stärker noch thematisieren, dass es etwas mit Kapitalismus zu tun hat. Also, dass jetzt die Zeiten so viel schlechter geworden sind, hat meiner Ansicht nach auch was mit der Weltökonomie zu tun. Da hat sich eben auch sehr viel verschoben. Und in der Krise, es gab eine sehr grausame Karikatur in der Weimarer Zeit, Tod und Leichen, letzte Hoffnung der Reichen. Das heißt, wenn es wirklich ernst wird in der Gesellschaft, dann greifen Mächtige doch ganz gerne auf das Kriegsmittel zurück. Weil damit kann man die Bevölkerung auch ablenken von den sehr starken internen Widersprüchen. Das wird dann abgeleitet auf den äußeren Feind. Mit dieser Systemfrage müssen wir uns, glaube ich, auch etwas intensiver noch beschäftigen.
Quasi zum Schlusswort, Claudia.
Unsere Aufgabe muss es sein, dass wir versuchen, Bündnisse einzugehen. Und es gibt eigentlich nur zwei Dinge, die uns zu Bündnisdemonstrationen führen sollten, nämlich die Forderung, Krieg beenden und Aufrüstung stoppen. Und all die Erklärungen, die wir machen, sind notwendig, müssen aber nicht Teil von Bündniserklärungen sein.